Ich glaube, wir müssen es auch nicht unter Wert verkaufen. Natürlich sind die beiden unfassbar erfolgreich gewesen, sind auch schon viel, viel länger im Geschäft vielleicht als Adam. Aber ich war ja auch die letzten 2 Jahre beim Johannes Lochner im Team und die kochen auch nur mit Wasser. So, also die sind nicht unschlagbar. Und ich habe da gern den Vergleich damals Euroleague. Als Anna Frank gegen Barcelona gespielt hat, hat man vielleicht auch im Vorfeld nicht gedacht, dass man da quasi gewinnen kann. Und ja, am Ende des Tages hat es auch funktioniert. Von dem her ist unser Mindset auf jeden Fall, dass wir die Jungs auch schlagen wollen.
Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
2026 ist ein Olympiajahr. Die Teilnahme an Olympischen Spielen ist für die meisten Athleten das Größte, was sie erreichen können. Und ich freue mich, dass 2 Eintrachtler hier in Eintracht vom Main zu Gast sind, die diesen Traum leben können. Unsere Bobsportler Adam Amur und Joshua Tasche. Herzlich willkommen. Oder gibt es irgendwie einen Bobfahrergruß? Guten Rutsch oder irgendwas
Spezielles? Nee, das kein Schlichter eigentlich
nicht. Bleiben wir bei Gude. Ja. Olympia 2026, es ist ja endlich mal, ich würde mal sagen, ich nicht ums Eck, aber nicht ganz so weit weg in Mailand, beziehungsweise für euch in Cortina. Was bedeutet euch die Teilnahme an den Winterspielen?
Fang du gerne an.
Ja, das ist, Olympia muss man nicht reden, das ist der Traum von jedem Sportler, würde ich jetzt mal so behaupten. Es ist natürlich erstmal eine krasse Ehre, aber es zeigt auch, dass es so eine, wie so eine Wertschätzung für einen selber ist, dass man es geschafft hat dorthin, dass die ganzen Jahre sich ausgezahlt haben, die man ins Training gesteckt hat. Es steckt natürlich viel dahinter, dass man überhaupt dahin kommt und dort teilnehmen darf. Und ja, wir haben uns jetzt in die Position gebracht, beziehungsweise ich auf jeden Fall. Und bei Joshi steht das noch so ein bisschen in den Sternen, aber er ist auf einem sehr guten Weg, muss man auch sagen. Und ich glaube, das ist wirklich so das große Ziel eines jeden Athleten. So, das muss man nicht so näher erklären, denke ich. Ja.
Also bei dir lebt der Traum ja schon auch, Josh, oder?
Ja, definitiv. Also ich tue auf jeden Fall alles dafür und das ist einfach jetzt schon besonders, weil so viele Jahre, unabhängig von der Sport, die ich jetzt mache, aber einfach meine komplette Sportkarriere, so viel Arbeit reingesteckt wurde und jetzt ist so kurz davor zeitlich gesehen und das ist schon gerade ein sehr besonderes Gefühl.
Ja. Jetzt kennen wir Bob natürlich im Fernsehen. Es ist ja eine der medaillenträchtigsten Sportarten, eine große Tradition, also sicherlich auch eine ganz spezielle Community, kann ich mir vorstellen, oder?
Also klar, es ist ganz besonders in dem Sinne, weil wir, wie du gesagt hast, sehr, sehr erfolgreich sind in dem Sport und die Erwartungshaltung ist natürlich auch sehr, sehr hoch.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Das nähere Umfeld, aber natürlich auch die Außenwelt erwartet natürlich, dass, wenn wir zu Olympia fahren, dann auch definitiv in der Medaille zurückkommen.
So, die Nicht-Fachleute, so wie ich, kennen es natürlich vom Fernsehen und viele unserer Hörer, den müssen wir vielleicht mal auch nochmal erklären, die Tätigkeitsfelder. Also Adam ist Pilot im Zweier- und Viererbob. Du, Josh, bist Anschieber im Viererbob. Also wenn es nicht läuft, bist du schuld oder haben die schlecht angeschoben?
Ich sag mal, am Ende ist es ein Teamsport. Das heißt, im Erfolg verdankt man beiden, beziehungsweise allen, die auf dem Schlitten sind. Es ist eine Mischung aus Anschubleistung, aus Material, was laufen muss und aus natürlich der fahrerischen Leistung, die ich dann zu verantworten habe, das ist klar. Und ja, aber wie gesagt, am Ende ist es ein Teamsport und wenn man gewinnt, gewinnt man zusammen und wenn man verliert, verliert man es auch zusammen.
Ja, also wenn wir in den Viererbob gehen, also 4 Mann, einer vorne, 2 an der Seite, einer hinten, sehe ich das richtig beim Start?
Ja.
Du bist bei einem Leistungstest an der Seite am besten gewesen, bist aber jetzt hinten. Sehe ich das richtig?
Ich bin jetzt bei den Vierer-Weltcups auch immer auf der Seite gewesen.
Immer auf der Seite, okay.
Ja, genau.
Ist dann dein Job erledigt, wenn du eingestiegen bist oder angeschoben hast? Oder
nein,
was ist dann zu tun?
Definitiv nicht. Also natürlich, unsere Hauptaufgabe ist es,
sorry, dass ich so blöd frage.
Nein, den Schlitten so schnell wie möglich zu beschleunigen. Ja. Aber dann kommen natürlich noch andere Sachen zu. Also es ist auch wichtig, dass wir sehr sauber und schnell einsteigen. Und dann müssen wir natürlich auch so sitzen, dass wir halt einen möglichst niedrigen Windwiderstand erzeugen. Und erst wenn wir alle im Ziel sind, ist der Job quasi beendet.
Ich muss sagen, ich bin mal im Sommer auf so einer Bobbahn runtergefahren in so einem Wagen und saß da irgendwie, glaube ich, an dritter Position und habe mir gedacht, du siehst nichts, die Fliehkräfte ziehen an dir rum, ja, links, rechts. Also was kriegst du mit? Also was kannst du, habt ihr da Befehle oder gibt es da Kommunikation oder ist es einfach so einstudiert, dass jeder weiß, was er tun muss, wie du sagst, klein machen und die Bahn aber auch mitgehen?
Also Kommunikation findet dann eigentlich nicht mehr statt, sobald wir im Bob sitzen, vielleicht stöhnt oder schreit mal jemand, wenn man eine Bande bekommt. Aber ansonsten weiß jeder, was er zu tun hat. Wir üben das auch viel im Training und auch im Trocknen in der Garage, dass wir einfach gut sitzen im Schlitten. Aber da ist nicht mehr viel mit Absprachen dann im Schlitten.
Ja. Und woran liegt dann dein besonderes Talent, dass du jetzt der Pilot bist? Naja, also muss man da besonders mal, Reflexe haben? Oder?
Nee, ich sag mal, als erstens das Besondere ist, dass ich vorne sitze und den Bob runterfahre und natürlich auch Verantwortung übernehme für meinen Anschieber, die bei mir hinten reingehen. Weil es kann jeden Moment irgendwas passieren und dann liegst du auf der Seite. Es ist, also man weiß nie, wenn man oben am Start steht, ob man auch heil unten ankommt. So, das ist das Besondere auch am Bobfahren. Wir sind eine sehr hohe Risikosportart, aber das ist, glaube ich, jedem bewusst. Ist auch mir bewusst und ich versuche natürlich, die Verantwortung wertzuschätzen und gebe mir natürlich Mühe, dass da auf jeden Fall nichts passiert. Nee, und ansonsten, man kann eigentlich nicht so genau sagen, was es dafür braucht, ein guter Pilot zu sein. Die meisten setzen sich vorne rein, wenn sie Bock haben, das auszuprobieren. Und dann kann man schon relativ schnell sehen, hat man überhaupt Talent, darunter zu fahren. Und wenn nicht, kann man sich das gut arbeiten über die Jahre. Das ist ja auch ein Prozess. Du fängst ja nicht an, setzt dich nicht in einen Bob rein und in der nächsten Woche fährst du einen Wettkampf mit, sondern das ist wirklich ein Prozess, der über Jahre anhält, dass du dir die Bahn erarbeitest, das Gefühl für den Schlitten kriegst, fürs Eis. Und das dauert immer seine Zeit. Man kann natürlich auch nicht immer direkt sagen, nach der ersten Fahrt, es wird ein guter Pilot oder wird er kein guter Pilot. Es gibt manche, die setzt so rein und die kommen ganz gut mit dem mit den Lenkseilen klar. Und manche, die brauchen einfach eben 1, 2, 3 Jahre, um das Gefühl, sich zu arbeiten. Genau, das ist am Ende wirklich, wer hält durch und wer hat auch so ein bisschen das Talent dafür.
Ich glaube, man kriegt ja vom Eiskanal auch sehr schnell auch die Rückmeldung, ob es gut läuft oder nicht.
Ja, das stimmt. Also ja, der Eiskanal verzeiht relativ wenige Fehler, muss man sagen.
Ja. Deswegen. Wann in seinem Leben wird man morgens wach und sagt, ich werde Bobsportler? Wie war das bei euch?
Also ich kann bei mir sagen, ich habe eigentlich schon unterbewusst immer sehr viel mit dem Bobsport zu tun gehabt, ohne dass ich es so richtig wahrgenommen habe, weil einfach Cool Runnings, dieser Film, Jamaika hat eine Bobmannschaft, schon seitdem ich ein kleiner Junge bin, mein Lieblingsfilm war. Ich aber mir hätte niemals vorstellen können, dass ich das selbst mal mache. Und weil ich damals Fußballer war, dann habe ich ein bisschen Leichtathletik gemacht und war dann jahrelang Rugby-Nationalspieler. Aber irgendwann war der Punkt gekommen, dass ich mir gesagt habe, ich will noch unbedingt zu den Olympischen Spielen. Ich habe es einfach in den Sportarten nicht geschafft. Und ja, wie es einfach so ist, wenn man ein erfolgreicher Sportler ist, dann kennt man sich untereinander ein bisschen. Man kennt andere Sportarten, andere Sportler. Und dann habe ich einfach mal jemanden angerufen, den ich gut kannte, der ein Bobsportler war. Und dann hat das eine vom einen auf das andere geführt.
Bei dir ist ja eher eine Familienangelegenheit, oder?
Ja, genau. Bei mir ist das nicht ganz so, das ist nicht ganz so viel Backstory. Bei mir war es einfach so, dass mein Bruder schon seit längerem Bob fährt. Und bevor ich zum Bobfahren kam, habe ich geturnt. Hab mich dann am Handgelenk verletzt, saß dann zu Hause rum und dann kam er einfach zu mir und meinte, hey, willst du das nicht mal ausprobieren? Und ich meinte, ja, warum nicht? Ich habe gerade eh nichts zu tun, sportlich gesehen, genau, weil ich pausieren musste. Und so kam das dann, dass er das dann organisiert hat, dass ich mich das erste Mal in den Schlitten gesetzt habe, die Bahn runtergefahren bin. Und so hat sich das dann alles entwickelt, so kam der Ball ins Rollen eigentlich, ja.
Brüderpaar bei Olympia? Seltenheit? Oder gab es das überhaupt schon mal?
Das gab es bestimmt schon mal. Ich weiß nicht, ob es im Bobsport gab.
Ich meine speziell im Bob, ja.
Ha. Ich weiß leider auch nicht, ne.
Also, wir sind auf jeden Fall die ersten Brüder, das erste Brüderpaar, das eine Medaille bei einer WM geholt hat. Aber bei Olympia weiß ich nicht so genau. Aber ich hoffe, dass wir die ersten sind. Zumindest im Vierer-Bob dann zusammen, im Zweier-Bob weiß man noch nicht genau, wer bei mir fährt. Genau. Aber wenn alles gut läuft und er fit ist und seinen Job gut macht, dann sitzt er hoffentlich mit auf dem Vierer-Schlitten.
Das wäre schön, ja. Und ich habe es ja gerade schon anklicken lassen. Also es scheint ja wirklich so eine Sportart für Seiteneinsteiger zu sein. Rugby kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du, ich meine, die Anschiebebewegung hast du ja aus dem Scrum wahrscheinlich schon mal gut drauf gehabt. Ansonsten Leichtathlet, schnell, du als Turner, Körperbeherrschung. Also ist ja, jeder, glaube ich, im Bob hat irgendwas anderes schon gemacht.
Ja, also wir haben ja eben schon kurz drüber gesprochen gehabt. Das Bobfahren ist dann natürlich eine Sportart. Wie gesagt, als Kind stehst du nicht auf und sagst, ja, ich will jetzt Bobfahrer werden. Da hast du ja Fußball, Leichtathletik oder sowas im Kopf. Und was noch dazu kommt, ist, dass Bobfahren eine, wie gesagt, eine riesige Sportart ist. Das heißt, du hast auch keine kleinen Kinder, die jetzt mal eben sich in einen Schlitten setzen. Beim Rodeln und Skeleton ist das ein bisschen anders. Vor allem, wenn man aus den Wintersportregionen kommt. Aber beim Bobfahren ist es natürlich so, dass du ein gewisses Alter mitbringen musst, damit du dich überhaupt in den Bob setzen kannst und den fahren kannst. Genau, du bist ja auch bis 26 Junior bei den Bobsportlern. Das heißt, es ist sowieso so, dass du jetzt nicht im kleinen Kindesalter anfängst, Bob zu fahren.
Ja, also wie du sagst, auch die Kollegen aus dem Nationalteam, da kommen ja viele aus Wintersportregionen. Wie verrückt ist es dann, dass Eintracht Frankfurt Bobsport hat?
Ja, also es ist auf jeden Fall eine Besonderheit und man wird auch manchmal ein bisschen schief angeguckt, wenn man sagt, ja, man ist Sportler bei Eintracht Frankfurt und sagt dann im nächsten Atemzug, dass man Bobsportler ist und sagt, hä, wie, da, bei euch sind noch keine Berge. Das stößt immer ein bisschen auf Unverständnis, aber wenn man es dann halt erklärt, wie das alles bei uns abläuft, dass man im Sommer halt trainieren kann, wo man möchte und einfach im Winter zusammen als Team unterwegs ist, dann verstehen die Leute das auch.
Wir hatten irgendwann, als es hieß, Bobsport kommt zur Eintracht, da gab es sofort die romantische Vorstellung, es gibt einen schwarzen Bob mit dem Adler drauf, der irgendwo runterfährt. Aber so ist es ja nicht. Es geht ja um die Besetzung von den Bobs. Du warst im NLZ Athletiktrainer der Torhüter. Also ich denke da sofort auch an guten Abdruck mit den Füßen. Wie kommt es dazu?
Genau, also als ich zum Bobsport gewechselt bin, war einfach die Förderung noch nicht so gut, dass ich davon leben konnte. Und deswegen habe ich auf jeden Fall einen Job gebraucht. Dann hatte ich das Glück, dass die Eintracht gesagt hat, ey, wir haben Bock auf dich, wir wollen mit dir arbeiten, wir schaffen hier eine neue Stelle. Und dann durfte ich halt glücklicherweise 3 Jahre lang die Torhüter im NLZ betreuen. Und ja, so ist es ein bisschen zustande gekommen. Also quasi die Grätsche zwischen Trainer sein und selbst noch Athlet. Hm.
Du warst ja lange in Thüringen, jetzt wieder in Hessen. Auch gutes Gefühl wahrscheinlich, so ein bisschen wieder zu Hause zu sein, oder?
Ja, klar, das Heimatgefühl begleitet einen natürlich. Jetzt kann ich noch näher an der Familie sein und öfter. Hat einfach super zusammengepasst, ja.
Ja, jetzt Olympia in Mailand und an anderen Orten. Das ist ein bisschen auseinandergerissen, aber das ist, glaube ich, das Wesen vom Wintersport bei Olympia. Wisst ihr schon mehr? Es gibt mehrere olympische Dörfer. Es gibt auch eines in Cortina. Sagt man dann, okay, schade, dass es ein bisschen auseinandergerissen ist oder dass man so in seiner Bubble bleiben muss, aber es sind ja andere Sportler auch da.
Ja, du hast mehrere olympische Dörfer. Es kommt ein bisschen darauf an, wo die Wettkämpfe stattfinden. Und sie können nicht alle gebündelt an einen Ort sein, die Wettkämpfe. Es sind so viele Sportler und so viele verschiedene Sportarten. Da ist es dann klar, dass die Wege dann ein bisschen länger sind. Ich glaube, die Eröffnungsfeier ist auch in Mailand und wir sind aber in Cortina. Da sind auch schon 4 Stunden Fahrt. Da muss man gucken, ob man da überhaupt teilnehmen kann. Und genau, das sind natürlich Strecken, die man bewegen muss, wenn man von A nach B kommen will. Aber ich denke, wir haben in Cortina immer noch sehr gute Voraussetzungen und sehr gutes Wintersport, Olympia-Feeling, also hoffe ich mal. Ja. Ja, wir haben auch schon ein paar Bilder gesehen vom Olympischen Dorf, das sieht auch ganz cool aus. Natürlich hat man jetzt nicht den meisten Platz, da müssen, wie gesagt, sehr viele Athleten unterkommen, ne? Das ist klar, aber es geht, glaube ich, mehr um das Feeling an sich und nicht, dass man jetzt ein großes Zimmer hat oder so.
Ja,
oder?
Ja, also ich hatte einmal in Pyeongchang das die Ehre, einmal kurz im Olympischen Dorf zu sein. Das ist dann wirklich so, dass es der Skispringer neben der Eisschnellläuferin und da ist Eishockeyspieler und so. Also dieser Mix der Sportarten, aber auch der Nationen. Ich glaube, das ist schon was ganz Spezielles. Ja, auch Fall, mal andere Leute, die man sonst nie sieht, auch mal zu treffen, sich auszutauschen. Also ich glaube, da habt ihr echt was ganz Tolles vor euch. Und du freust dich auf die Jamaikaner?
Definitiv. Also ich kenne die Jungs ja auch ein bisschen. Ja. Ich war auch im Austausch, weil die schon auch ein bisschen geworben haben, ob ich nicht vielleicht für Jamaika an den Start gehen möchte. Den habe ich dann aber eine Absage erteilt, weil ich mich sehr freue, mit meinem Land, wo ich groß geworden bin, zur Olympia zu fahren. Aber ich freue mich auf jeden Fall darauf, die Jungs. Aber
du könntest das würde gehen?
Es wäre gegangen, wenn ich rechtzeitig mich dazu entschieden hätte.
Okay, ich habe in einem Video gesehen, du hast so ein Lucky Egg in den jamaikanischen Farben, was du vorm Rennen küsst. Ist so dein Ritual, deine Verbindung auch?
Genau, also wie gesagt, dadurch, dass Cool Runnings mein Lieblingsfilm war, war das so mein Ding, als ich mit dem Bobsport angefangen habe, weil ich so ein bisschen versucht, den Film zu leben. Deswegen habe ich mein Lucky Egg, was ich immer mitnehme, wenn ich Bob fahre.
Seit Calgary 88 sind die mit dabei, also große Geschichte, cooler Film, finde ich auch. Jetzt im deutschen Ranking seid ihr, wenn man das vielleicht so vergleicht mit eurem Bob, ja auch so ein bisschen Außenseiter. Also nicht so wie Jamaika, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Wir haben Johannes Lochner, Francesco Friedrich, das sind ja im Grunde Bobsport-Legenden. Und du giltst ja auch so als der kommende Mann. Wie geht man damit um? Also die räumen alles ab und man stellt sich so hinten an, das kann man nicht vorstellen, dass der Ehrgeiz das zulässt.
Nee, auf keinen Fall. Also das Ziel ist natürlich, jedes Rennen das Neue. Wir wollen immer gewinnen, das ist klar. Es ist natürlich sehr schwer, an denen vorbeizukommen. Die haben die Erfahrung, die sind seit Jahren dabei. Die wissen genau, was sie machen müssen. Die Teams sind eingespielt und routiniert. Und als Neueinsteiger bei uns, also wir sind jetzt auch schon 1-2 Jahre dabei, aber gelten noch als die Neuen, muss man auch sagen. Es ist natürlich unfassbar schwer, da an denen vorbeizukommen. Ich meine, das sind die größten Konkurrenten und die sind teamintern. Aber das Ziel ist eigentlich immer das Gleiche. Wir wollen gewinnen, wir müssen uns mit jedem Rennen ein Stück verbessern, gucken, wo man arbeiten kann, was man noch verbessern kann. Und am Ende ja, hoffen wir, dass es auch immer klappt, die zu schlagen.
Ja, wir sind ja über 30, wahrscheinlich vielleicht sogar die letzten Olympischen Spiele für die beiden, aber das sind schon große Namen im deutschen Sport auch. Kann man sich was abschauen?
Ja, also ich sag mal so, mit den Augen klauen geht immer. aber die geheimen Tipps oder die Tricks, die die halt über die letzten Jahre sich erarbeitet haben, sind natürlich geheim. Jeder hat da so seine eigene Vorgehensweise. Und wir sind ja auch natürlich Konkurrenten für die. Mhm. Und ja, die wollen ja auch nicht, dass wir vor denen stehen, so auf dem Zöpfchen, ist ja klar. Aber genau, mit den Augen kann man schon sich das ein oder andere abgucken.
Ja, klar, das ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, wenn man einen eigenen Weg geht, oder?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir müssen es auch nicht unter Wert verkaufen. Natürlich sind die beiden unfassbar erfolgreich gewesen, sind auch schon viel, viel länger im Geschäft vielleicht als Adam. Aber ich war ja auch die letzten 2 Jahre beim Johannes Lochner im Team. Und
Ach stimmt, du bist gewechselt. Ja?
Die kochen auch nur mit Wasser. So, okay. Also die sind nicht unschlagbar. Und ich habe da gerne den Vergleich damals Euroleague. Als Ander Fang gegen Barcelona gespielt hat, hat man vielleicht auch im Vorfeld nicht gedacht, dass man da quasi gewinnen kann. Und ja, am Ende des Tages hat es auch funktioniert, von dem her. Ist unser Mindset auf jeden Fall, dass wir die Jungs auch schlagen wollen.
Okay, und wer sind aus anderen Nationen die größten Konkurrenten?
Ja, die Koreaner sind dieses Jahr sehr, sehr stark, muss man sagen. Die haben uns im Auftakt in Cortina im FIDA Bob Weltcup um 200. auch geschlagen. Natürlich sind die am Start auch, die sind athletisch sehr, sehr gut und können am Start sehr gut mithalten, beziehungsweise sind sogar schneller als wir aktuell. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Die Österreicher sind sehr, sehr stark. Die Italiener waren jetzt auch mal vor uns im Viererbob. Also es sind schon ein paar Nationen. Wir sind nicht nur die Deutschen, die unsere Konkurrenten sind und das Potenzial haben, vor uns zu sein. Deswegen müssen wir unseren Job machen und versuchen, jeden zu schlagen.
Ja, ich habe das so bei Olympia so kennengelernt. Klar, also die Italiener als Gastgeber werden natürlich besonders Gas geben, kann ich mir vorstellen. Und meistens kommen dann die Amerikaner mit irgendwelchen Leuten um die Ecke, die gerade bei Olympia besondere Leistungen bringen.
Genau, die Amerikaner sind auch sehr stark. Ja. Der Frankie Del Duca, wenn der auch ein, zwei Läufe gut trifft, dann ist er natürlich auch gefährlich. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich keinen Raum, um Fehler zu machen. Und bis Olympia müssen wir das perfektionieren oder versuchen, zumindest so wenig Fehler wie möglich zu machen.
So ein Bob ist ja nicht nur ein Gestell. Also ich meine, wenn man sich die Alten anschaut, wahrscheinlich ja. Aber jetzt ist es immer moderner. Welche Rolle spielt Technik?
Also das Material spielt eine sehr, sehr große Rolle im Bob. Das steht auf jeden Fall fest. Wenn das Material nicht läuft, hat man eigentlich keine Chance, oben mitzufahren. Und das sieht man auch an den deutschen Teams. Wir sind so erfolgreich, weil die Startleistung passt, das Fahrerische ist gut. Wir haben top ausgebildete Piloten, aber das Material ist auch sehr gut. Die Schlitten, die wir bekommen, die sind von der FES. Das Forschungsinstitut sitzt in Berlin und die bauen für uns die Schlitten. Und die sind schon auf einem sehr, sehr guten Stand. Da kann man sich echt nicht beschweren. Vor allem im Vergleich zu den ganzen Ausländern, die halt ihre Schlitten teilweise selber finanzieren müssen. Und so ein Zweierbob kostet mal gut und gern mal 50.000, 60.000 Euro und ein Viererbob dann nochmal ein bisschen mehr. Also wir können uns
fragen, welchen Wert du da bewegst. Das ist ja schon die Verantwortung dann auch.
Genau, ja. Das ist, also wir können schon sehr, sehr zufrieden sein mit unserem Material, das wir haben. Und daran liegt es auf jeden Fall nicht.
Okay, das ist ja schon mal gut. Ist auch schön, dass die Bahn fertig geworden ist. Es gab ja Befürchtungen. Wie war es denn? Ende November wart ihr auf der Bahn. Wie fühlt sie sich an? Wie ist sie?
Also die Bahn jetzt aus Pilotensicht, die macht schon sehr, sehr Spaß zu fahren. Sie hat ihre tückischen Stellen, also es ist schon schwierig, die optimale Linie zu treffen, sagen wir es mal so. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung und ich denke, für die Anschieber hinten macht sie auch mindestens genauso viel Spaß. Im Vergleich zu anderen Bahnen zumindest, weil man hat nicht so viel Druck, sie ist nicht so unangenehm. Das Eis war sehr, sehr gut, wo wir da waren, die Bahn wurde sehr gut präpariert und es ist schon eine besondere Bahn, muss ich sagen.
Ja, ein bisschen Baustelle war es noch, oder?
Das Drumherum war auf jeden Fall noch eine Baustelle.
Also die Bahn stand auf jeden Fall, aber ja.
Ist noch ein bisschen was zu tun, das sollen wir.
Ja, genau.
Ja, also in der ersten Woche hatten wir auch noch keine Toilette, beispielsweise in der Umkleide. Aber es ist sehr, sehr viel passiert, selbst in den 3 Wochen, in denen wir da waren.
Ja.
Aber die geben auf jeden Fall Vollgas, ja.
Ja, ist, glaube ich, auch ein Prestigeobjekt für Italien. Von daher,
ja, auf jeden Fall.
Da wird schon viel Energie reingelegt. Wie ist es dann auch für dich, also dass du wahrscheinlich genau jede Kurve im Kopf hast und weißt, was wo, das im Schlaf machen kannst? Musst du dir selber die Strecke auch einprägen?
Ja.
Weil ja auch eben mit Gewichtsverlagerung oder mit...
Also mittlerweile sind die Schlitten so eng gebaut, dass man da jetzt nicht viel nach links und rechts schwanken kann, aber... Wir müssen als Anschieber auch die Bahn kennen. Spätestens dann, dass man weiß, wann man bremsen muss. Aber es macht natürlich auch Sinn, die Bahn zu kennen, so ein bisschen mitzugehen, dass wir nicht im Schlitten kreuz und quer sitzen, Aber selbstverständlich muss der Pilot die Bahn noch mal einen Tick besser kennen als wir.
Ja, wäre gut. Ja.
Wie viele Läufe gibt es dann, bis dann wirklich losgeht? Also ihr habt sicherlich auch Training. Also eure Wettbewerbe sind ja eher hinten raus.
Also wir haben eine Wettkampfwoche ist eigentlich jedes Mal gleich aufgebaut. Wir sind nochmal zusammen mit den Skeletonis unterwegs und da wird sich immer abgewechselt, was Wettkampftage und Trainingstage angeht. Eine Wettkampfwoche startet so, wir reisen an, Montag hat Skeleton das Training, Dienstag fahren die Bobfahrer, Mittwoch wieder Skeleton, Donnerstag haben wieder Bobfahrer Training, Freitag ist Skeleton-Wettkampf, Samstag und Sonntag sind dann die Bob-Wettkämpfe. Samstag Zweier-Bob, Mono der Damen und Sonntag dann Vierer-Bob und Zweier der Damen, genau. Und das ist eigentlich, so läuft eigentlich jede Weltcup-Woche ab, bis dann auf Olympia, da ist das ein bisschen anders, genauso wie bei einer Weltmeisterschaft. Mhm. Da hat man erstmal in der ersten Woche das Zweier-Bob-Training nur und dann die Zweier-Bob-Rennen. Die verteilen sich ja über vier Läufe auf zwei Tage und im Anschluss fängt dann die Vierer-Bob-Woche an, wo du dann Vierer-Bob-Trainings hast und im Anschluss die zwei Wettkampftage für den Vierer-Bob, genau.
Wie ist eigentlich die Umstellung mental und körperlich von Zweier auf Vierer?
Körperlich ist es eigentlich ähnlich zum Zweier. Man schiebt an und springt rein und muss den Schlitten runterlenken. So. Ja. Aber mental ist das natürlich eine Umstellung. Also der Vierer-Bob lässt sich ganz anders fahren, ganz anders lenken. Ist natürlich anders, wenn du weißt, hinter dir sitzen auf einmal drei Mann anstatt nur einer. Genau, der Vierer-Bob verzeiht auch nicht so viele Fehler wie im Zweier. Gerade mit dem Gewicht. Wir fahren mit Mannschaft sind wir bei 630 Kilo ungefähr im Vierer-Bob. Und das merkt man schon hinten. Da muss man sich schon mental ein bisschen umstellen und auch wacher sein, muss ich, sag ich mal so, ja.
Gibt es denn Beschränkungen, was Gewicht betrifft? Oder?
Ja, also im
Zweier. Brauchst du ein Mindestgewicht?
Also ja, genau. Also du hast ein Mindestgewicht vom Schlitten. Ja, der ist klar. Im Zweier bei 170 Kilo okay. Und im Vierer bei 210 Kilo. Und dann hast du ein Maximalgewicht. Im Zweier sind das 391 Kilo ungefähr. Und im Vierer sind es 630 Kilo mit Besatzung. Also so wie man am Start steht, steigt man in den Schlitten ein. Und so genauso wie man gefahren ist, stellt man sich am Ende auch auf die Waage mit Helm, mit Besatzung, Bob drauf. Und dann darf das Gewicht 632 Kilo nicht überschreiten. Genau, mit noch einer Messbox drin und so weiter und so fort.
Das heißt, man schaut, dass man möglichst nah rankommt, oder?
Genau, du versuchst möglichst nah ranzukommen, weil jedes Kilo mehr ist ja einfache Physik, sage ich mal, auch wenn ich in Physik jetzt nicht wirklich gut war. Je schwerer man ist, desto besser die Beschleunigung natürlich. Oder okay. Der Geschwindigkeitserhalt, auch wenn du mal einen Fehler machst oder ähnliches.
Genau. Heißt ja umgekehrt auch Gewicht halten, oder?
Ja, also es kommt natürlich auch immer auf die Konstellation an. Wir versuchen das Gewicht immer anzupassen. Es ist ein Teamsport. Wenn wir disqualifiziert sind, wenn einer zu viel hat, dann sind wir alle raus. Wir versuchen das natürlich so anzupassen, dass wir am Ende möglichst nah dran sind. Aber jeder, wenn jetzt einer kommt mit 100, wir haben einen Anschieber, der wiegt 113, 14 Kilo mit Klamotten und das Limit pro Person im Vier, das ist bei 105. Da müssen wir gucken, dass wir alle so ein bisschen auf das Gewicht achten. Ich habe so ein bisschen das Privileg, dass ich der Pilot bin und ich bin auch ein bisschen leichter so. Dass die Anschieber müssen eher darauf gucken, dass sie das Gewicht reinbekommen, weil ich mein Gewicht auch noch brauche im Zweierbob. Ich bin jetzt nicht der Schwerste, aber wir versuchen das dann natürlich so zu machen, dass das Team am Ende im Limit ist.
Ich bin sehr gespannt auf die ganze Geschichte. Also ich hoffe, dass ihr da ganz viel Erfolg habt. Sehr viel gelernt. Wissen wir ein bisschen mehr über Bobsport und haben eine Identifikation, dass eben Athleten von Eintracht Frankfurt mit dabei sind. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und vor allem, dass ihr dieses Erlebnis, also nicht nur ein sportliches Erlebnis, was sicherlich toll ist, Herausforderung auch, dass ihr insgesamt dieses Olympia erleben könnt, weil ich glaube, das ist schon was ganz Besonderes. Vor allem die ersten Spiele, es werden ja noch viele andere kommen.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Also danke und viel Erfolg.
Danke.
Ciao, ciao.